und jetzt ist es so, dass heute die Leute davon reden und sagen, ich kann eigentlich von einer Wirklichkeit und auch von Gott nur reden, wenn ich es erfahren habe. Das wahrscheinlich begegnet Ihnen das auch auf den Missionen immer wieder, die sehr viele auch unsere katechetischen Bücher, sie reden alle davon, man muss Gott erfahren. Das ist ein Begriff, der wäre im Mittelalter, wäre niemand auf den Gedanken gekommen. Denn Gott kann man nicht erfahren, sondern Gott glaubt man. Oder man kann ihn in der Philosophie beweisen, aber man kann Gott nicht erfahren. Deswegen muss man ihn ja extra noch beweisen und begründen, oder man glaubt eben an ihn. Aber glauben heißt nicht sehen. Während die Menschen heute sagen, man muss doch Erfahrung machen, das kommt so mit der Neuzeit. Es gab immer Einzelne, die Erfahrung gemacht haben, das nannte man Mystik. Nicht Mystik ist Cognitio Experimentalis, ist eine dieser Definitionen von Bonaventura. Er sagt, es ist eine Erkenntnis durch Erfahrung. Und heute haben wir jedenfalls im Deutschen geradezu eine Inflation von Reden mit Erfahrung, auch an Stellen, wo es gar nicht hingehört. Wenn Sie zum Beispiel gucken in der Einheitsübersetzung, bei dem Gesang des Zacharias, der immer in der Laudes vorkommt, da sagt Zacharias im Blick auf seinen Sohn, und du, mein Sohn, wirst Kind des Allerhöchsten heißen, du wirst den Weg des Herrn bereiten und du wirst dein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken, heißt das im Deutschen. Steht im Griechischen überhaupt nichts von Erfahrung. Da steht Gnosis, mit der Erkenntnis des Heils beschenken. Erkenntnis muss nicht Erfahrung sein. Was ist Erfahrung? Bitte?
Kleine Frage. Für mich ist mystische Erfahrung ist tief verbindet mit Gott.
Ja.
Das heißt, wenn zum Beispiel eine andere Religion hat eine andere Vorstellung von Gott, die kann zum Beispiel eine Erfahrung von Gott in Natur haben. Ja. Das ist eigentlich keine mystische Erfahrung. Denn die Natur ist die Schöpfung von Gott, aber nicht Gott.
Ja und nein. Also die Natur ist natürlich nicht Gott und auch die mittelalterlichen Autoren, gerade deswegen habe ich das gesagt, was ich eben gesagt habe, die würden sagen, es gibt gar keine Gotteserfahrung normalerweise, weil man Erfahrung immer macht von seiner eigenen Psyche oder von der Natur draußen. Was man erfährt, das ist nicht Gott. Weil erfahren heißt eine unmittelbare Begegnung mit der Wirklichkeit. Auch hier muss man wieder achten im Deutschen, es gibt den Ausdruck, ich erfahre von jemand etwas. Das ist nicht gemeint, mit jetzt, wenn ich jetzt Erfahrung sage. Also ich habe erfahren, dass der Herr X gestorben ist. Da heißt erfahren einfach, man hat mir erzählt. Das meine ich jetzt nicht, sondern ich meine mit Erfahrung, dann gibt es die Erfahrung in den Wissenschaften, Empirismus, Empirie. Das heißt, ich mache einzelne Wahrnehmungen und wenn ich die zusammennehme, dann wird daraus eine wissenschaftliche Erfahrung. Das meine ich jetzt auch nicht. Sondern ich meine mit Erfahrung unmittelbar hinnehmender Realbezug. Das erkläre ich gleich. Unmittelbar hinnehmender Realbezug. Das muss ich jetzt im Einzelnen erklären. Realität heißt die Wirklichkeit. Unmittelbar mit der Wirklichkeit zu tun, gibt es zwei Weisen. Entweder aktiv, ich schiebe den Tisch, oder passiv, mir fällt ein Stein auf den Zeh. Also es passiert mir etwas. Das sind die beiden Formen, wie man mit der Wirklichkeit zu tun hat. Hier heißt es nur unmittelbar, hinnehmend. Also mir passiert etwas, auf mich dringt etwas ein. Und dann steht da noch Realbezug. Es gibt ja auch einfach Gedanken, die mir einfallen. Aber das ist nicht gemeint, sondern gemeint ist hier eine Wirklichkeit außer mir, die auf mich trifft. Das ist gemeint mit Erfahrung. Und man kann sagen, dass in gewisser Weise der Zug, das Wissen überhaupt und die Wirklichkeit zu tun hat, damit, dass mir etwas begegnet, dass mich etwas trifft. Also Erfahrung als die Basis von allem. So sagt der Heilige Thomas, und er nimmt nur Aristoteles auf, alles Erkennen fängt an bei den Sinnen, bei den fünf Sinnen. Sehen, hören, fühlen, schmecken. Also das Erste ist, dass mir etwas begegnet, und dann kann ich darüber nachdenken und mache mir meine Gedanken darüber. Aber das Erste ist, dass mir etwas begegnet. Das andere ist, ich denke mir etwas aus. Ob es das gibt oder nicht, weiß man erstmal nicht. Mit Wirklichkeit habe ich zu tun, wenn etwas auf mich wirkt.
Das ist gemeint durch die Sinne?
Das geht nur durch die Sinne, durch die fünf Sinne. Das ist also diese Voraussetzung. Nun gibt es eine berühmte Anfrage von Leibniz daran, der sagt, alles ist zuerst in den Sinnen, außer der Geist. Weil vorher hieß dieser Satz, nichts ist im Geist, was nicht vorher in den Sinnen war. Das ist so ein berühmtes Axiom der Aristoteles-Schule. Nichts ist im Geist, was nicht vorher in den Sinnen war. Und dabei ist der deutlichste Sinn für uns Menschen das Auge. Und darum heißt in vielen Sprachen, da hängt das Wort Wissen mit Sehen zusammen. Zum Beispiel im Griechischen, wenn man dort sagt, ich weiß, das heißt Euda. Und Euda heißt ganz wörtlich, ich habe gesehen. Und das deutsche Wissen genauso. Das deutsche Wissen, da steckt die indogermanische Wurzel Wit drin. Und Wit ist Sehen. Videre im Lateinischen. Also die Grundbedeutung von Wissen ist Sehen. Darum sagt man auch im Deutschen, auch in anderen Seminaren, guck mal, wie das schmeckt. Da meint man gar nicht gucken mit den Augen. Man sagt das einfach so. Weil das Sehen der deutlichste Erfahrungssinn ist. Das, was man sieht, hat zugleich eine Gestalt, während beim Hören, das ist etwas offener, das Schmecken und Fühlen ist auch nicht so einfach zu greifen. Am besten habe ich, wenn ich etwas gesehen habe. Und darum kommt dieser Ausdruck in den Sprachen zu sagen, ich weiß heißt, ich habe gesehen. Während das Hören, da erzählt mir ein anderer, was er gesehen hat. Und das ist wieder ein Stück weiter weg. Unmittelbare Erfahrung ist, ich sehe. Und darum sagt der Thomas, solange ich nicht die Wundmale sehe, und solange will, glaube ich nicht. Also die Erfahrung als die Basis von allem. Bei allem anderen sagt man sich, wer weiß, er hat es vielleicht geträumt, er denkt es sich, er bildet sich ein. Sehen, das ist es. Erfahrung. Und so gibt es heute viele Leute, die sagen, von Gott kann man nur reden, wenn man ihn erfahren hat. Und darum sind dann die Leute in so Selbsterfahrungsgruppen und versuchen dort also Erfahrungen zu machen. Die Frage ist, ob sie da Gott erfahren oder, wie sie ganz richtig sagen, ob die nicht eigentlich nur die Natur erfahren oder sich selbst und ihre Psyche. Das ist ja genau das Problem. Woher weiß ich, dass ich Gott erfahre? Wenn ich da irgendwas erfahre. Deswegen habe ich ja gesagt, ja und nein auf Ihre Sache. Der erste Satz ist richtig, man erfährt die Natur. Jetzt kann es aber sein, und davon müssen wir eben reden, dass ich in der Erfahrung der Natur Gott erfahre. Ich gebe ein einfaches Bild. Sie können hier ins Museum gehen und sehen dann dort ein Bild, etwa diese Kinderspiele von Bruegel. Dann kann man sagen, ich sehe dort ein Bild, und Sie können sagen, ich sehe dort einen Bruegel. Das heißt, in diesem Bild begegnet Ihnen der Maler selbst. Sie machen nicht bloß eine Erfahrung mit dem Bild und Erfahrung mit den Kinderspielen, die es da jetzt in Holland gibt oder so, sondern Sie machen zugleich eine Erfahrung mit diesem Maler. Sie sind diesem Maler begegnet. Oder wenn man ein Buch liest, begegnet man nicht bloß der Geschichte, sondern auch dem Autor, der dieses Buch geschrieben hat. Und deswegen müssen wir ein bisschen über Erfahrung reden. Was ist denn Erfahrung eigentlich? Also wenn man jemandem ins Gesicht guckt und schaut in die Augen. Sehen Sie, wenn Sie jemandem in die Augen schauen, dann so runde Kugeln unter einem Hautlappen? Oder sieht man nicht Augen? Was sind Augen? Auge ist ja nicht die Kugel. Übrigens auch im Deutschen nicht. Wir haben im Deutschen die Redensart, jemand hat ein Auge auf jemand geworfen. Das heißt ja nicht, ich reiße mir das Auge auf und werfe es dem anderen auf die Nase. Nicht? Sondern hier sieht man sofort, Auge heißt hier Blick. Das heißt gar nicht Auge, das heißt Blick. Und das muss man wissen, dass im Deutschen öfter, aber ganz besonders in der Bibel, im Semitischen, die Ausdrücke für ein Organ eigentlich das Verhalten des Organs meinen. Also wenn es zum Beispiel im Hohen Lied heißt, deine Augen sind wie Tauben, dann ist nicht gemeint, wenn man ein Auge anguckt, das sieht so ein bisschen so ähnlich aus, wie wenn man von einer Seite auf die Taube guckt, sondern gemeint sind die Blicke. Die Blicke, die zu mir herkommen, die Blicke flattern zu mir hin wie die Vögel. Das ist gemeint damit, nicht? Also wenn dort Auge heißt, ist Blick gemeint und nicht Auge. Das muss man auch wissen für die Eucharistie, wenn dort gesagt wird, das ist mein Leib. Damit ist nicht der Körper gemeint, sondern genau diese Hingabe, die im Leib geschieht. Und so auch, wenn man zum Beispiel im Deutschen Gesicht sagt. Gesicht hat im Deutschen zwei Bedeutungen. Gesicht ist diese Fläche. Aber Gesicht ist auch dasselbe Wort wie Gehör, Geschmack, Geruch. Das heißt, es ist ein Vollzug, ein Vermögen. Das ist so wie wenn der Philosoph Levinas von Visage spricht, da meint er auch nicht das Gesicht, sondern er meint den Blick, der mich trifft. Also einem Auge begegnen heißt nicht eine Kugel sehen, sondern sich angeblickt erfahren. Schauen Sie, das ist eine ganz andere Sache schon. Wenn ich jemandem die Hand gebe, dann fasse ich ja nicht einen Hautsack und da sind Fleisch und Knochen drin. Nicht? Sondern ich fasse den anderen. Nicht? Das ist ganz, ganz, ganz merkwürdig. Nicht? Nicht? Und deswegen finde ich es so wichtig, deswegen habe ich gesagt, es ist so schön, wenn man Leib unterscheiden kann von Körper. Nicht? Körper wäre nur der Hautsack. Nicht? Leib ist der andere selber. Und jetzt Erfahrung. Erfahrung ist eben nicht einfach bloß, was ich so obendrauf sehe. Erfahrung heißt nicht, dass ich hier so schwarze Spuren sehe, die vielleicht auch von Fliegen sind. Nicht? Sondern ich sehe gleich einen Text, das ist aber allerhand, dass ich gleich einen Text sehe. Dazu muss ich nämlich eine Menge gelernt haben, dass ich das als Text sehe. Das schließt es gar nicht aus. Also einerseits ist Erfahrung unmittelbar. Andererseits ist Erfahrung vermittelt unmittelbar, weil ich erst lernen muss, dass ich diese Unmittelbarkeit sehe.
Kann das nicht sein, dass eine übernatürliche Erfahrung machen, das trifft mich überhaupt nicht die Sinne, die wir haben, weil zum Beispiel jemand, der kann nicht sehen oder nicht hören oder nicht schmecken, oder es gibt Leute, die aber trotzdem eine Seele und die können auch eine Erfahrungstext machen.
Dazu müssen wir auch kommen, in einem weiteren Schritt. Aber erstmal, das Normale ist erstmal so, das gibt es auch nochmal von innen her Erfahrungen, dass die Brücke dazwischen ist, dass wir ja wissen, dass wir auch jetzt ja nicht mit den Augen sehen, sondern mit dem Gehirn. Nicht? Denn im Auge kommt ja erstmal nur ein Bild an, außerdem noch auf dem Kopf stehend, und dann wird das Bild verarbeitet, hinten und vorne im Gehirn, so an zwei Stellen, dann wird immer so zusammengesetzt, und dann sieht man mit dem Gehirn, sodass es Leute gibt, die blind sind, obwohl die Augen ganz gesund sind, weil eine Störung im Gehirn ist. Nicht? So gibt es da alle möglichen Dinge, die dort hineinkommen. Und dann ist der letzte Schritt, dass ich überhaupt eine innere Erfahrung machen kann, ganz richtig, die gar nicht über die Sinne geht. Das war schon immer so eher die Position von den Platonikern. Platon und seine Schule, die haben eher gesagt, es gibt von innen her diese Erfahrung. Die Aristoteliker waren mehr so die Wissenschaftler. Die haben gesagt, die Empirie, es geht von außen los. Und das ist eine Spannung, beide haben recht, es gehört irgendwie zusammen, die so das mittelalterliche Denken schon bestimmt, die beiden Linien. Aber nochmal zurück, also zuerst mal ist es ein unmittelbar hinnehmender Realbezug, aber, und das zeigt jetzt unsere Sprache, ich mache eine Erfahrung immer als eine Als-Erfahrung. Was meine ich damit? Mir begegnet etwas und ich erfahre es als langweilig, als neu, als interessant, als bedrohlich, als schwierig, als leicht oder wie immer. Das heißt, es kommt ein Als dazu und dieses Als tue ich. Das kommt von mir aus hinein. Dieses Als zeigt sich zum Beispiel schon darin, dass eine Erfahrung erst wirklich, wie soll ich sagen, abgeschlossen ist, wenn sie auch ausgedrückt ist, wenn sie ausgesprochen wird. Das haben wir ein bisschen beim letzten Mal beredet, wie wir über Leib gesprochen haben. erst wenn ich es ausspreche. Die Sprache ist aber niemals meine, sondern in der Sprache sind ja schon die Erfahrungen der Vorfahren niedergeschlagen. Das sieht man daran, wofür es Wörter gibt und wofür nicht. Sind wir wieder bei dem Punkt vorher. Nicht? Wo Erfahrungen drücken sich aus in Sprache, die Sprache gibt einen Rahmen für Erfahrungen vor. Und ohne diesen Rahmen kann ich gar keine Erfahrungen machen. Dann ist es einfach chaotisch. Ich muss also die Dinge immer schon ein bisschen ordnen und das mache ich niemals alleine, sondern immer in einer Tradition. Also Erfahrung ist zunächst unmittelbar, individuell, aber dann wird Erfahrung immer schon ursprünglich, ich sage einmal, gedeutet, interpretiert. Sie sagen gelesen, Lektür, sagt man. Die Lektür, die Lesart einer Erfahrung. Und diese Lesart, die hat man gelernt, ein Stück weit.
Das bedeutet, dass man kann eine Erfahrung machen und die ist nicht lesen können.
So ist es. Das gibt es immer wieder. Oder dass jemand anders sagt, du hast sie nicht richtig gelesen. Ein berühmtes Beispiel aus dem Alten Testament ist der kleine Samuel. Der wird gerufen und dann läuft er zu Eli und Eli sagt, ich habe dich nicht gerufen. Und jetzt beim dritten Mal sagt dann der Eli zu ihm, nein, beim nächsten Mal sagst du, rede Herr, dein Diener hört und kommst nicht zu mir. Das heißt, er macht selber die Erfahrung, aber um sie richtig zu verstehen, muss er sie von jemand anders lernen. Oder nehmen Sie Mose vor dem Dornbusch. Dann sagt die Stimme, ich bin der Gott deiner Väter. Wenn Mose im Religionsunterricht geschlafen hätte, hätte er gar nichts gewusst mit dem Satz. Er sagt, wer ist Abraham, wer ist Isaac, woher soll er das denn wissen? Nicht? Sodass also in eine Erfahrung immer zweierlei hineingehört. Einerseits begegnet mir unmittelbar etwas und zweitens brauche ich einen Rahmen, um das, was mir da begegnet, als das zu verstehen.
Das ist eine Harmonie.
Ja?
Nee. Aber zum Beispiel bei dieser Erinnerung, wir können sagen, dass da eine natürliche oder übernatürliche Masse erhöht
hat. Wissen wir nicht. Ja, wissen wir nicht.
Und das ist
kann alles sein, das ist auch wurscht. Eben, es kann alles sein, das ist genau wie jetzt, wenn Sie das so erörtern und diskutieren mit den Auferstehungsberichten. Nicht? War da wirklich etwas von außen zu sehen? Hätte man das fotografieren können? Oder war es wirklich nur eine innere Vision? Wir wissen es nicht. Und das ist letztlich egal.
Und deswegen wir können unseren Glauben nicht darauf...
Wir können den Glauben nicht bauen auf äußere Dinge. Andererseits... Das Christentum ist schon kein Mythos. Es gibt Leute, die haben gesagt, das Christentum ist ein Mythos. Ob es Christus gegeben hat oder nicht, spielt keine Rolle. Die eigentliche Botschaft der Bergpredigt, die haben wir. Das ist nicht richtig. Christentum ist nicht irgendeine Anschauung, sondern Christentum ist eine Bekehrung zu Jesus Christus. Also es muss auch schon, es hat schon eine historische, also Akzente dran. Es ist nicht losgelöst. Es gibt so eine berühmte Formel von einem Platoniker aus dem 2. Jahrhundert, der hat gesagt, Mythos ist das, was immer wahr ist und niemals geschehen ist. Das passt nicht auf das Christentum. Sondern das Christentum hängt daran, dass da sub Pontio Pilato etwas war und dass dieser Mann gestorben ist und dass seine Freunde ihn lebend erfahren. Das muss aber nicht heißen, dass man diesen auferstandenen Christus, dass irgendwer den hätte fotografieren können. Das muss es überhaupt nicht heißen. Das wäre eben wieder ein zu enger Begriff von Wirklichkeit. Nicht? Aber es muss auch einen Anhalt in der Wirklichkeit haben. Es ist nicht einfach bloß ausgedacht und gar nichts. Aber welchen Anhalt in der Wirklichkeit, das wissen wir eben nicht. Ich gehöre schon zu den Leuten, die sagen zum Beispiel, ich bin davon überzeugt, dass das Grab leer war. Weil wenn das Grab nicht leer war, ist das Wunder noch viel größer, dass sie das überhaupt geglaubt haben. Stellen Sie sich vor, das Grab ist voll und die stellen sich hin und sagen, Christus ist auferstanden, er ist auferstanden, er ist auferstanden. Ihr sagt, halt doch mal die Nase dran, wie es da durchriecht. Kann doch gar nicht sein. Also deswegen bin ich davon überzeugt, dass das Grab leer war. Mein Glaube hängt nicht am leeren Grab. Das ist ganz klar. Aber ich finde es noch viel unverständlicher, dass das Grab nicht leer war, als wenn es leer war. Also es hat nochmal reale Anhaltspunkte, muss es haben, aber wie genau die Realität aussieht, das ist offen. Zurück wieder zu unserem Begriff Erfahrung. Zur Erfahrung gehört, mir begegnet unmittelbar etwas und dieses Etwas wird immer als etwas interpretiert, ausgelegt, gedeutet. Und diese Deutung, diese Auslegung, die muss begründet werden. Die muss gerechtfertigt werden. Und nun hatte ich ja, wenn Sie sich erinnern, beim letzten Mal diese philosophische Bestimmung von Glauben gemacht, hat gesagt, Glauben heißt die Gesamtinterpretation, die Gesamtauslegung von Erfahrung. Das gehört jetzt wieder hier hinein. Mir begegnet etwas und ich lese das als etwas. Zum Beispiel, die Welt ist für alle Menschen dieselbe. Mit Geburt und Tod, mit Freude und Schmerz, mit Freundschaft und Verrat, mit all dem, was das Leben hat, mit Glück und Unglück. Und die einen sagen, das ist eine sich dialektisch hinaufschaukelnde Materie. Die anderen sagen, es ist die Erscheinung eines personalen, liebenden Gottes. Aber es ist dasselbe, was alle haben. Es gibt nichts anderes. Und wenn jetzt die Christen zum Heiligen Geist beten, dann beten wir darum, dass wir das richtige Licht bekommen, indem wir diese Fakten richtig lesen. Mit Jesus haben viele zu tun gehabt. Man muss erleuchtet sein, um zu erkennen, wer er ist. Deswegen sagt ja Jesus zu Petrus, das haben dir nicht Fleisch und Blut geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Also man hat es mit derselben Realität zu tun. Die Frage ist, wie tief guckt man in die Realität hinein? Was erkennt man? Und da sagt man schon einfach im Natürlichen, dass das Auge des Herzens, dass die Liebe mehr sieht als die Gleichgültigkeit. Es gibt Verliebtheit, die macht blind, aber Liebe macht sehend. Der Hass, weil er eine Form von Liebe ist, macht auch sehr scharfsichtig. Aber er verzeichnet noch einmal. Eigentlich erkennt man die Wahrheit nur, wo man liebt. Das haben auch die großen Philosophen und Theologen immer so gesagt, man erkennt nur, was man liebt. Und da kann man noch einen Schritt weiter gehen, sagt dann Goethe, man kennt nur, woran man gelitten hat. Also man kennt einen Menschen nur wirklich, wenn man an ihm auch gelitten hat. Und diese Dimension mit dazu gehört. Das ist etwas, worüber wir auch noch reden müssen. Heute Abend soll ich wieder auch noch reden über das Leiden, ne? Dass das hineingehört. Also wirklich erkennen, die Wahrheit des anderen sehen, geht nur, wenn man das Herz auftut. Und wenn man das Herz auftut, macht man sich zugleich auch verletzlich. Dass das mit hineingehört. Ich kann nicht rein neutral etwas angucken oder jemand und das dann richtig oder den oder die richtig erkennen. Mit bloßer Neutralität komme ich nicht besonders weit. Ich brauche natürlich keine Herzensöffnung, um einen Tisch zu messen oder zu wiegen. Aber schon, um zum Beispiel ein Gedicht zu verstehen, das geht nicht neutral. Um ein Musikstück zu verstehen, geht nicht neutral. Erst recht einen Menschen verstehen, geht nicht neutral. Sondern das geht nur, wenn man sich selber mit riskiert. Dass das mit hineingehört. Und dann gilt bei solcher Erkenntnis, dass der Erkennende wird durch dieses Erkennen auch selber verändert. Man ist dann ein anderer Mensch als vorher. Also Erfahrung, mir begegnet eine Wirklichkeit, ich muss mich für diese Wirklichkeit auftun, ich muss mich ergreifen lassen, haben wir da beim letzten Mal gesagt. Ich muss mich ergreifen lassen, es verändert mich, ich muss mich auftun, ich muss mich riskieren. Sonst erkenne ich gar nicht. Sonst erkenne ich nur die Oberfläche. Und dann kann man sagen, ist also auch das Reden von Gott eine Weise, wie ich Erfahrungen interpretiere. Diese Erfahrung hier des Lebens, eine Naturerfahrung, eine Lebenserfahrung, die Erfahrung von Liebe, die Erfahrung von Glück, die Erfahrung von Geburt, die Erfahrung von Tod. Alles das, was erfahre ich, wenn ich etwas erfahre? Und das ist verschieden. Ob jemand hinter mir ins Zimmer gekommen ist, das stelle ich anders fest, wie ob jemand mir wohl will. Das sind andere Instrumente nötig. Man muss ja mehr damit riskieren. Und dasselbe gilt also für das Reden von Gott. Wenn ich wirklich von Gott reden will, muss ich mich also in dieser Weise auftun und riskieren. Ich muss Wirklichkeiten zulassen, um zu sehen, was da hineingehört. Und jetzt heißt Gottesbeweis eigentlich der Versuch, zu zeigen an einer bestimmten Erfahrung, hör mal, wenn du diese Erfahrung wirklich verstehen willst, wenn du nicht zu früh aufhörst mit der Interpretation, dann erkennst du, dass es eine Gotteserfahrung ist. Und diese Stufung von Erfahrung hat man überall. Also zum Beispiel Essen. Essen kann ja einfach heißen Kalorienaufnahme. Oder heute sagt man Joule, nicht? Joule-Aufnahme. Essen kann aber auch heißen, jemand anders hat sich den Nachmittag Mühe gemacht, sich überlegt, was mir schmeckt, hat da lange gekocht und überlegt, um das zu machen. Und dann esse ich jetzt nicht bloß Kalorien, sondern ich esse die Zeit von dem anderen und seine Zuwendung, seine Gedanken, seine Überlegungen. Das heißt, ich habe es mit dem anderen zu tun. In diesem Sinn hat Feuerbach gesagt, wir Menschen sind alle Anthropophagen. Wir sind alle Menschenfresser. Wir leben alle voneinander. Im Guten wie im Bösen. Von der Zeit des anderen, von der Kraft des anderen, von der Zuwendung des anderen. Angefangen von von der Schwangerschaft, als wir von unserer Mutter gelebt haben und geboren sind, unter Schmerz und Verlust von Blut und all dem, was dazu gehört. So dass das dort mit hineingehört. Also, dass man sagt, wann habe ich eine Erfahrung wirklich ausgeschöpft? Wann habe ich begriffen, was Gastmahl heißt? Nicht einfach bloß Schulaufnahme, sondern dieser Dank, die Zeit, die mit drin steckt, die Zuwendung, die mit drin steckt. Und dann kann ein Gastmahl ein besonderes Gastmahl sein, wo die Götter mit dabei sind, ein Opfermahl in den Religionen, wo dann nicht bloß die Menschen miteinander sind, sondern wo diese Dimension noch mit hineinkommt, wie sie sich ja in den Texten ausspricht. Dann heißt es eben, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Und da muss man noch dazu sagen, und nicht bloß die Frucht der Erde, sondern die Frucht der Erde und des Himmels, weil ja Erde und Himmel zusammenkommen, mit dem Regen und der Sonne, alles das zusammen, die menschliche Arbeit, dann die menschliche Arbeit, die die Sache veredelt. Man isst ja nicht einfach die Körner und bloß die Trauben, sondern es wird ja nochmal verarbeitet auch zu Brot und zu Wein, dann wird der Brot und das Wein, der Wein gekauft. Und er wird dann nochmal zubereitet oder weiter. Das sind ja alles Schritte, die drin sind, sodass das ein Geschehen einer vielfältigen Kommunikation ist. Ich bin noch gar nicht beim Christentum. Ich entwickle einfach so. Es sind die himmlischen, es ist die Erde, es ist die Witterung, es ist der Mensch. Alles das gehört zusammen. Und deswegen, wenn in der Antike die Menschen sich zum Essen hingesetzt haben, haben sie immer erst ein paar Tropfen Wein auf den Boden getan für die Götter in Rom. Ein paar Tropfen von dem Wein erst auf den Boden getan, weil sie gesagt haben, wir sind nicht bloß alleine, so wie heute, wie viele Menschen beten ja heute nicht mehr vor dem Essen. Nicht? Aber in der Antike war das völlig klar, dass man das tat. Man wusste, das kommt von den Göttern. Und deswegen treffen sich da also die Menschen und die Erde und der Himmel und die Götter. In all dem. Erst dann ist halbwegs ein bisschen die Erfahrung ausgeschöpft. Wenn man das wirklich nimmt und man kann nicht einfach Teile weglassen. Und so kann eine Erfahrung immer noch mal eine Erfahrung mit einer Erfahrung sein. Das kann ja noch mal reicher werden. Und das finde ich am deutlichsten bei dem, was Geschenk heißt oder geben. Ich gebe etwas und indem ich etwas gebe, davon haben wir schon gesprochen, nicht? Dann gebe ich mein Geben. Das Wichtigste beim Geben ist nicht bloß, was ich gebe, sondern dass ich gebe, was ich gebe. Und indem ich mein Geben gebe, gebe ich mich selbst. Deswegen hatten wir diesen Satz von Franz von Baader, Dankbarkeit heißt, die Gegenwart des Gebers in der Gabe erkennen. Danken heißt die Gegenwart des Gebers in der Gabe erkennen. Und wer ist nun der letzte Geber hier? Und da sagen jetzt die, die an Gott glauben, der letzte Geber ist Gott. Nicht es gibt, sondern er gibt. Wir haben im Deutschen diese neutrale Form und im Französischen sagen sie auch Ilia. Nicht? Und die Frage ist, ob das einfach also Ille ist. Levinas hat dann eingeführt, Ille, die Illeität. Er sagt, jener gibt uns. Eine dritte Person. Also, mir begegnet etwas und durch mein Als mache ich eine Erfahrung daraus. Und jetzt ist die Frage, jetzt kann man über Gott auf grundsätzlich zwei Wege reden. Ich kann Erfahrungen nehmen, die ganz besonders religiös sind. Zum Beispiel die Sache mit dem Dornbusch. Oder dass der Paulus da vom Pferd fällt, wenn da ein Pferd war. Nicht? Oder so Geschichten. Das hat den Vorteil, dass es eine reiche Erfahrung ist und eine tiefe Erfahrung. Es hat den Nachteil, dass es Leute gibt, die sagen, sowas habe ich noch nicht erlebt. Und dann gibt es im Deutschen diese Redensart, von Max Weber kommt die, ich bin religiös unmusikalisch. Also ich habe keinen religiösen Sinn, ich weiß nicht, was das soll. Sigmund Freud hat das so gesagt, er hat gesagt, ich kenne kein ozeanisches Gefühl. Romain Rolland hat ihm geschrieben vom ozeanischen Gefühl. Ozeanisch. Und Freud hat gesagt, ozeanisch, verstehe ich nicht, kenne ich nicht. Und drum muss man eine Erfahrung suchen, die alle gemacht haben, und dann kann man darüber reden. Und da ist von Platon an bis heute, hat man ausgewählt als Erfahrung die Bewegung der Sterne. Platon hat das als erster gemacht. Er hat gesagt, die Sterne bewegen sich. Und dann war er so hingerissen von dieser Sternenbewegung. Und er hat gesagt, da muss es einen ersten Beweger geben, und das ist Gott. Aristoteles, sein Hauptschüler, hat das dann noch mehr ausgearbeitet und auch die Philosophen und Theologen im Mittelalter haben vor allen Dingen diesen Beweis immer ausgearbeitet, sogenannte Kontingenzbeweis. Kontingenz heißt etwas, kontingent heißt etwas passiert. Es muss nicht sein, aber es passiert doch. Und dann muss man fragen, woher kommt es dann, dass es passiert? Und bis heute haben dann die Leute gedacht mit dem Urknall und so. Ich finde das nicht so glücklich. Ich meine, es gibt eine Erfahrung, die uns näher ist. Von der habe ich das letzte Mal schon gesprochen. Und die will ich auch hier benutzen. Und das ist die Erfahrung mit dem Gewissen. Ich behaupte, dass der eigentliche Ort, wo uns Gott begegnet, im Gewissen ist. Das hat in der Philosophie als erster richtig ausgearbeitet John Henry Newman. Der Kardinal Newman. Und er ist leider immer noch zu wenig auch in Deutschland bekannt oder so. Es ist einer, ich finde, der ganz großen, also ein Theologen der Moderne, ein ganz unglaublich wichtiger Mann, der so ganz aus dem Gewissen gelebt hat, selber in seinem Leben und ein schweres Leben gehabt hat. Er hat nach langen Kämpfen hat er die anglikanische Hochkirche verlassen und ist katholisch geworden und ist aber in der katholischen Kirche mit Verdacht nur aufgenommen worden, weil von anderen Konvertiten, die so etwas dann so übertrieben konservativ waren und so, wurde er verdächtig, dass er doch nicht so ganz richtig katholisch ist.
Verdacht.
Wie bitte?
Verdacht ist
Suspect? Ja. Ich suche noch ein anderes Wort. Soupçon. Soupçon, ne? Und dass man ihm also hier gesagt hat, er ist nicht so richtig katholisch und dann ist er ja doch dann sehr spät noch Kardinal geworden, aber er stand immer in diesem Verdacht, dass er eigentlich nicht so hundertprozentig katholisch ist, dass er da sehr drunter gelitten hat, dass er sagt, er war glücklich in seiner anglikanischen Kirche, aber dass sein Gewissen hat ihn dazu gebracht, er musste katholisch werden und im Katholischen ist er nicht auf diese, er hat fürchterlich gelitten. Die Leute haben gesagt, er ist ein Verräter, auch in seiner eigenen Familie. Und da hat er eines der großen englischen Bücher geschrieben, auch sprachlich, es gehört einfach zur großen Literatur, seine Apologie. wo er sich rechtfertigt hat, und damit hat er auf einmal auch einen Blick für ganz England, also auch bei den Protestanten oder so, eine unglaubliche Autorität und Renommee gewonnen und den Katholiken Ansehen verschafft, aber eben nicht unter den Katholiken. Das ist also ein mühsames Leben gewesen, und bis heute, weil er auch nicht so ein richtiger scholastischer Metaphysiker ist, sondern eben so ein bisschen so angelsächsisch da in Philosophie gemacht hat, hat man ihn immer so etwas mit Misstrauen betrachtet. Es sind viele Werke von ihm auch im Deutschen übersetzt. Es gibt eine Newman-Gesellschaft, aber für viele ist er nach wie vor nicht bekannt. Ich finde ihn also menschlich einen ganz großen Mann und großen Heiligen und eben auch gedanklich noch einmal. Und der hat gerade aus dieser Erfahrung des Gewissens, hat er gesagt, das ist für ihn der Ort der Erfahrung. Er hat gesagt, wenn ich in die Geschichte gucke oder in die Natur, weiß ich nicht, ob mich das zum Glauben bringt. Es gibt Leute, die das zum Glauben bringt. Der Blick in die Natur, ein Sonnenaufgang, die Psalmen sind voll von solchen Herrlichkeitserfahrungen. Newman, hatte er gesagt, er weiß nicht, es ist auch so viel Elend in der Welt und in der Natur, so viel an Unglück. Was ihn überzeugt, ist diese Stimme im Gewissen. Und ich sehe es auch so. Deswegen müssen wir dann nach der Pause also darüber reden, dass ich meine, dass wenn wir, ich versuche also, dem Gesprächspartner zu sagen, hör mal, eine Gewissenserfahrung macht jeder. Wir reden gar nicht von Religion, sondern wir reden von der Gewissenserfahrung. Aber wenn du die Gewissenserfahrung voll verstehen willst und nicht ein Stück davon abschneiden, so wie man bei einem Gastmahl nur abschneiden kann und sagt, es bleibt nur übrig die Schulaufnahme. Sondern wenn ich das Gewissenserfahrung im Ganzen nehme, dann ist es eine Erfahrung der Begegnung mit Gott. Behaupte ich. Und ich halte das für wichtig, weil man nicht jedem gleich mit der Bibel kommen kann. Nicht jedem kann man sagen, Gott gibt es, denn es steht in der Bibel. Also was soll ich mit der Bibel? So dass es diese beiden Wege gibt. Dem einen, der findet den Zugang über die Bibel oder so, und andere finden ihn durch solche grundsätzliche Erfahrungen. Und wir sollten beides können. Deswegen soll ich ja hier auch mit Ihnen ein bisschen Philosophie machen. Weil man beides braucht. Glaube ich. Und das ist auch so die alte Schule, eben gerade bei den Jesuiten. Und ich bin ja an einer Jesuitenhochschule, dass wir dort sagen, wir machen mehr Philosophie als sonst in den normalen theologischen Fakultäten. Weil wir sagen, diese gemeinsame Sprache der Gläubigen und der Ungläubigen, diese Sprache der Vernunft, ist etwas ganz Wichtiges. Sie reicht nicht. Sie reicht nicht. Wir brauchen Jesus Christus und die Bibel, gar keine Frage. Aber sie ist ganz wichtig, dass man erstmal diese Plattform hat, wo man mit jedem reden kann. Denn wenn einer sagt, ja, Gott gibt es, ich bin ihm begegnet, oder Jesus Christus gibt es, er hat mein Leben verändert, dann ist dieses Zeugnis ist wichtig. Aber andere werden sagen, was soll mir dein privates Zeugnis, was weiß ich. Und darum meine ich, brauchen wir beides. Also diese allgemeine Diskussion und anfragen können und argumentieren können und zugleich das persönliche Zeugnis. Ich finde, dass das persönliche Zeugnis auch wichtiger ist. Aber das, was weniger wichtig ist, ist deswegen noch nicht unwichtig. Und deswegen machen wir ein bisschen Philosophie. Nicht, ist das also so deutlich? Ich versuche zu klären, was mit Erfahrung gemeint ist. Unmittelbar hinnehmender Realbezug. Diese Erfahrung muss gedeutet werden, das war das alles. Ich erfahre etwas als etwas. Und dieses als muss begründet werden. Ich muss Gründe bringen, warum ich es so interpretiere und nicht anders. Wir müssen also dann nach der Pause sprechen, nochmal in Erinnerung an das, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Was heißt nun Gewissenserfahrung? Was passiert da eigentlich genau? Müssen wir uns nochmal erinnern. Und dann die Punkte zeigen, wo ich sage, hier reicht es hinaus und hier meine ich, kommt eine Dimension hinein, die man nicht weglassen darf. Machen wir jetzt, wie lange denken Sie? Reicht eine Viertelstunde? Ja, machen wir jetzt halb. Und dann machen wir um 3:15 wieder weiter hier.